Grüß Gott und willkommen bei Weltkirche aktuell. Aus dem Studio der päpstlichen Stiftung Kirche in Not begrüßt Sie Volker Niggewöhner. Die Ökumene steht heute im Mittelpunkt unserer Sendung. Und unter Ökumene verstehen die meisten Christen in Mitteleuropa das Aufeinanderzugehen von Katholiken und Protestanten. Dieser Eindruck wird verstärkt durch die anstehende 500-Jahr-Feier von Luthers Reformation. Papst Franziskus wird am 31. Oktober Schweden besuchen, um mit dem Lutherischen Weltbund in einer gemeinsamen Veranstaltung dieses Ereignisses zu gedenken. Von einer Feier kann dabei jedoch keine Rede sein. Dies unterstrich Kardinal Kurt Koch, der Vorsitzende des Päpstlichen Rates zur Förderung der Einheit der Christen, indem er sagte, dass Luther mit seiner Reformation gescheitert sei. Statt einer Erneuerung der Kirche sei es zur Kirchenspaltung gekommen. 500 Jahre Reformation als freudiges Fest zu feiern, komme daher für Katholiken nicht in Frage. Überhaupt betont Kardinal Koch immer wieder die Ökumene mit den orthodoxen Schwesterkirchen, vor allem mit den orientalischen Kirchen, die zu den ältesten, heute aber auch meist gefährdeten christlichen Gemeinschaften gehören. Seit 1980 führt die katholische Kirche auf offizieller Ebene einen theologischen Dialog mit den orthodoxen Kirchen, den sogenannten Dialog der Wahrheit. Ziel ist die Wiederherstellung der sichtbaren Einheit von West- und Ostkirche. Die zu klärenden Fragen sind allerdings sehr kompliziert und seit einiger Zeit befindet sich der offizielle Dialog in einer schwierigen Phase. Vor allem müssen die Anliegen und die bisherigen Ergebnisse des Dialogs in eine neue Generation hineingetragen werden. Zeit also für eine junge Ökumene. Pater Dr. Nikodemus Schnabel ist Mitglied eines Kreises junger katholischer und orthodoxer Theologen, die sich leidenschaftlich für den katholisch-orthodoxen Dialog einsetzen. Mit ihm sprach Berthold Pelster.
Seit mehr als 5 Jahrzehnten bemüht sich die katholische Kirche im ökumenischen Dialog mit den orthodoxen Kirchen intensiv um die Wiederherstellung der Einheit von West- und Ostkirche. Doch diese Einheit scheint noch weit entfernt, der Weg dorthin viel weiter, als viele in der Anfangszeit der katholisch-orthodoxen Ökumene gedacht haben. Umso wichtiger, dass es auch heute noch junge Menschen gibt, die sich für die Ökumene begeistern können. Zu ihnen zählt Pater Dr. Nikodemus Schnabel. Er ist Benediktinermönch in der Dormitio-Abtei in Jerusalem und heute bei uns im Studio. Herzlich willkommen, Pater Nikodemus.
Ja, schön, dass ich hier sein darf.
Sie engagieren sich leidenschaftlich für die Ökumene und zwar für die Ökumene mit den orthodoxen Kirchen. Woher stammt denn diese Leidenschaft? Woher stammt Ihr Interesse?
Ja, da muss ich jetzt biografisch etwas ausholen. Ich komme selbst aus einer Künstlerfamilie. Und ich durfte groß werden, noch zur Zeit, eben ich bin Jahrgang 78, noch zur Zeit eben des Eisernen Vorhangs, mit eben mein Ziehvater war eben ein Künstler aus Polen, mit sehr vielen Künstlern aus Russland, Weißrussland, Ukraine, Rumänien, das heißt diese stark orthodox geprägten Länder. Und als kleines Kind bin ich mit diesen Künstlern dann auch in ihre Kirche gegangen, habe Liturgie erlebt. Ich habe noch nichts verstanden, nichts kapiert, aber ich war unglaublich fasziniert von der Liturgie. Also ich weiß noch, also als ganz kleiner Stöpkes, meine erste byzantinische göttliche Liturgie einer russisch-orthodoxen kleinen Kirche. Das hat mich so fasziniert, dass ich da wirklich, ja, mich damit beschäftigt habe, dann eben später dann auch wissenschaftlich und bin ihm einfach treu geblieben, weil sagt, als Kind habe ich gemerkt, da ist etwas, was mich fasziniert.
Die göttliche Liturgie der orthodoxen Kirchen zeichnet sich ja dadurch aus, dass sie sehr lang ist, sehr intensiv gefeiert wird. War das für ein kleines Kind denn nicht eine Überforderung?
Nein, also ich fand, also da muss ich nochmal biografisch, meine Mutter ist selbst Schauspielerin. Das heißt, ich habe durchaus auch so einen Zug zum Theater und kann das irgendwie, ja, ich habe das so als ein heiliges Schauspiel erlebt. Also ich habe eben nichts verstanden, aber ich war total fasziniert. Da kam der Priester aus dieser einen Tür raus, hatte eben das eine an. Dann ist er wieder verschwunden, eine andere Tür. Auf einmal hat er was anderes angehabt und wieder. Und tatsächlich, genau, das ist sogar mein allererstes Buch, wissenschaftliches Buch, was ich geschrieben habe, ist über die liturgischen Gewänder im byzantinischen Ritus. Weil damals als Kind habe ich immer gefragt, warum ist das denn so? Und die Antworten haben mich nicht befriedigt. Und dann habe ich eben damals als Diplomarbeit dann auch ausgearbeitet und dann eben auch publiziert, wirklich mir selbst mal eine ausführliche Antwort gegeben, wie das denn ist mit den verschiedenen Gewändern im byzantinischen Ritus.
Das heißt, Sie sind als Kind gepackt worden für den christlichen Glauben, eigentlich durch die Liturgie, durch das äußere Geschehen und viel weniger durch die Inhalte, durch das Wort?
Ja, das klingt jetzt ein bisschen so, als ob das so ein Gegensatz wäre. Aber ich glaube, und da bin ich davon überzeugt, wir glauben ja, dass in Jesus Christus Gott wirklich wahrer Mensch wurde, wirklich sich inkarniert hat. Und ich glaube, Liturgie ist einfach ein Ernstnehmen, dass wir nicht glauben, dass irgendwie Gott Buchstabe wurde, sondern Gott wurde Mensch. Das heißt, Jesus Christus konnte man sehen, man konnte ihn hören, man konnte ihn anfassen, man konnte ihn mit allen Sinnen wahrnehmen. Und deswegen bin ich ein so großer Fan, und ich bin auch Liturgiewissenschaftler, von dem, dass Glaube nicht nur geht über den Intellekt, nicht nur über irgendwie Reden, Zuhören, sondern alle Sinne mit einbezieht, weil eben, und ich glaube, das ist wirklich ein Wahrnehmen, das, was wir Weihnachten, oder ein Ernstnehmen, was wir Weihnachten feiern, dass Gott in Jesus Christus wahrer Mensch wurde. Und ich glaube, wir Menschen sind so geschaffen, dass wir nicht nur Ohren haben, sondern eben auch Augen, eine Nase, eben Hände zum Begreifen. Und das ist für mich Liturgie, weil ich glaube, das ist ja wie, wenn man irgendwie auch verliebt ist in einer Beziehung. Dann läuft das ja auch nicht, dass man sagt, ja, ich finde dich okay und ich mag das und das. Das ist ja nicht auf so einer intellektuellen Ebene, sondern kommt ja eben auch sehr viel Emotionalität dazu. Vieles, was man eben auch nicht ausdrücken kann in Worte. Und ich glaube, Liturgie ist auch ein Ernstnehmen, dass irgendwann unsere Worte an eine Grenze kommen. Und das ist ja auch typisch orthodoxe Theologie, die genannte apophatische Theologie, die negative Theologie, die großen Respekt hat vor Gott und immer sagt, ihr im Westen, ihr wisst immer so gut Bescheid über Gott. Also Gott ist doch wirklich der ganz andere, und sie haben auch eine ganz vorsichtige Sprache, eben ein Tasten. Und Liturgie ist für mich auch dieses Tasten. Ich kann es nicht ausdrücken im Wort, ich kann es aber feiern.
Ja. Mit diesem liturgischen Tasten und theologischen Tasten, um Gott näher zu kommen, damit beschäftigen Sie sich als Theologe auch wissenschaftlich. Und Sie gehören seit einiger Zeit einem ökumenischen Arbeitskreis an von jungen Theologinnen und Theologen, katholischen und orthodoxen Theologen. Was ist das für eine Kommission und was macht die eigentlich?
Genau, die ist gegründet von der Stiftung Pro Oriente. Ich darf Gründungsmitglied sein. Ich bin mittlerweile auch Konsultor dieser in Wien ansässigen Stiftung. Wer auch da mehr erfahren möchte, ich habe auch auf der Homepage von Pro Oriente, also www.pro-oriente.at, eine Konfessionskunde geschrieben. Also wer sich da auch mal informieren will über diese über 50 verschiedenen Ostkirchen, die es ja gibt, die assyrische Kirche, die verschiedenen orientalisch-orthodoxen Kirchen, eben die byzantinische Orthodoxie, die katholischen Ostkirchen, auch sowas wie evangelische Ostkirchen gibt es ja auch. Eben diese Stiftung, die unter Kardinal König noch gegründet wurde, bevor das Zweite Vatikanische Konzil mit Unitatis Red Integratio ein Dokument zur Ökumene erlassen hat, hat er schon diese Stiftung gegründet und war damals eben sehr visionär. Wie gesagt, der eiserne Vorhang war, glaube ich, nie undurchlässiger als in dieser Zeit, und ist eben gefahren in diese Länder von Ost- und Südosteuropa und hat gesagt, wir müssen, und ich glaube, das ist auch dieser, ja, vielleicht auch der Genius Loci von Wien. Man sagt ja immer so, Wien ist ja wirklich diese Brücke zwischen Ost- und Westeuropa. Und der hat sich wirklich sehr stark bemüht um diese Ökumene mit den Ostkirchen. Eben Pro Oriente hat auch sehr, sehr viele Durchbrüche zu verzeichnen. Der bekannteste wohl 71, die sogenannte Wiener Christologische Formel oder die Leinzer Christologische Formel, wo gerade mit der koptischen und den orientalisch-orthodoxen Kirchen eine über, ja, Jahrhunderte, also eigentlich über 1400 Jahre bestehende christologische Streitigkeit behoben werden konnte. Das heißt also, wer seit 1971 noch von Monophysiten spricht, der hat nicht mitbekommen, dass wir da eigentlich schon etwas aus dem Weg geschafft haben und in Fragen der Christologie ist eigentlich keine Mauern mehr gibt zwischen der orientalischen Orthodoxie, also den, früher hat man gesagt, altorientalischen Kirchen, der katholischen Kirche. Aber Pro Oriente ist eben eine sehr bewegliche Stiftung, die immer schaut, was ist gerade dran. Und was Pro Oriente wirklich visionär erkannt hat, die gesamte Ökumene hat eben so eine Generation, die eben verbunden ist mit Kardinal König, 1964, 1965. Man muss sagen, das waren geniale Leute auf allen Seiten. Nennen wir mal Sisi Julas auf orthodoxer Seite, nennen wir mal Kardinal Kaspar zum Beispiel auf katholischer Seite oder Walter Scheele, den langen Bischof von Würzburg. Das sind halt Leute, die sind jetzt mittlerweile nicht mehr die Jüngsten. Und man muss sagen, diese Generation, und das muss ich als Junger sagen, hat eine Sünde begangen. Sie hat sich nie wirklich um Nachfolge bemüht. Sie hat sich wirklich nie bemüht, eben da sozusagen junge Menschen da hineinzubringen in diese Begeisterung für Ökumene, weil diese Leute kannten eben alle Sprachen, die kannten die Kontakt, die kannten sich. Und es ist natürlich viel, viel einfacher, wenn die sich da sozusagen getroffen haben, auch sehr viel vorangebracht haben. Also ich bin sehr dankbar für diese Generation. Und Pro Oriente hat gesagt, wir müssen aufpassen, dass Ökumene nicht so eine Altherrenveranstaltung wird, wie sie manchmal so wahrgenommen wird, sondern wir müssen die verjüngen. Und es bringt, glaube ich, nichts, die jetzige Ökumene sozusagen zu verjüngen, sondern wir fangen einfach an mit jungen, begeisterten Menschen und retten das die nächste Generation.
Und das macht Ihre Kommission?
Das macht unsere Kommission.
Wie ist denn diese Kommission zusammengesetzt? Wie viele Mitglieder gibt es da?
Wir sind 16, also eben damit wir auch arbeitsfähig sind, also relativ schlank, 8 katholische, 8 orthodoxe Mitglieder. Bei den Orthodoxen wirklich möglichst bunt. Also wir haben eben einen vom Patriarchat von Konstantinopel, wir haben einen Bulgaren, einen Rumänen, 2 für Moskau, da eben einer aus der Ukraine, aus dieser autonomen Kirche, ein vom Moskauer Patriarchat selbst. Wir haben eine Georgierin. Also wir sind da, also kann man sagen, doch relativ gut aufgestellt und katholisch eben auch möglichst bunt. Ein limitierendes Kriterium ist, wir unterhalten uns auf Deutsch. Das heißt, wir gucken immer, wer kann Deutsch, und da sozusagen kommen dann verschiedene Fragen. Ich bin so ein bisschen der, den Nahosten da auch repräsentiert, und wir kommen aus verschiedenen Bereichen. Wir sind entweder wissenschaftlich tätig, also eigentlich fast alle von uns sind promoviert. Und viele sind aber auch pastoral tätig und wir wollen bewusst aus den verschiedenen Regionen, denen wir kommen, den verschiedenen Arbeitsfeldern, denen wir kommen, eben unsere Erfahrung zusammenbringen, um eben zu zeigen, Ökumene geht weiter. Ökumene ist kein Projekt aus den 60er, 70er Jahren, sondern wirklich im 21. Jahrhundert. Und gerade diese Ökumene, die so ein bisschen, sage ich mal, hat das Gefühl im Windschatten ist. Da redet man wenig drüber. Ich habe auch das Gefühl, so spannender scheint gerade interreligiöse Dialog, gerade jetzt so der Islam, der viele herausfordert. Man hat das Gefühl auch, klar, in Deutschland immer die evangelische Kirche ist näher, jetzt das Lutherjubiläum, all diese Sachen. Und wir sagen nein, also wirklich eine der ganz wichtigsten Dialoge überhaupt ist der mit unserer Schwesterkirche, mit der orthodoxen Kirche.
Sie sprechen jetzt im Singular von der orthodoxen Kirche. Oft wird auch von den orthodoxen Kirchen gesprochen. Wie muss man das verstehen?
Ja, das ist eben genau die Spannung. Die orthodoxe Kirche versteht sich eben als eine Kirche, die orthodoxe Kirche. Aber natürlich besteht sie aus 14 autokephalen, 14 selbstständigen Kirchen. Das heißt, beides ist legitim. Man kann von den orthodoxen Kirchen im Sinne der verschiedenen autokephalen Kirchen sprechen. Aber ekklesiologisch versteht sie sich ganz klar als die eine orthodoxe Kirche, die Kirche. Ja.
Sie haben Weltkirche aktuell eingeschaltet. Um die katholisch-orthodoxe Ökumene geht es heute in unserer Sendung. Pater Dr. Nikodemus Schnabel aus Jerusalem ist Mitglied eines Kreises junger katholischer und orthodoxer Theologen, die sich dieses Anliegens angenommen hat. Die Fragen stellt ihm Berthold Pelster.
Sie haben vorhin schon angedeutet, in Deutschland und anderen deutschsprachigen Ländern wahrscheinlich auch oder ähnlich steht die Ökumene mit den evangelischen Kirchen im Vordergrund. Über die orthodoxen Kirchen hört man nicht so oft etwas und viele katholische Christen scheinen auch relativ wenig zu wissen. Woher kommt das? Gibt es da Defizite vielleicht in der Ausbildung oder in der Verkündigung oder vielleicht auch im universitären Bereich an den Hochschulen?
Ja, ich finde das wirklich tragisch, muss man sagen. weil eine Kirche, die stark wächst, gerade auch in Deutschland, sind eben, jetzt sprechen wir von den verschiedenen Ostkirchen, also sei es jetzt die byzantinische Orthodoxie, aber auch die orientalisch-orthodoxen Kirchen, gerade auch in der Flüchtlingsbewegung kommen jetzt auch viele Christen, die diesen Kirchen angehören. Wir haben mittlerweile 1,5 bis 1,7 Millionen orthodoxe Gläubige in Deutschland. Es gibt aber nur eine einzige Ausbildungseinrichtung, München, und die muss eigentlich jedes Jahr ums Überleben kämpfen. Das ist schon ein bisschen tragisch, wenn man gerade sieht, dass die evangelische für die katholische Kirche abnimmt, zahlenmäßig diese Kirche zunimmt. Ich finde es auch immer noch skandalös, muss ich ehrlich sagen, wenn ökumenische Veranstaltungen in Deutschland laufen, da sind genau zwei Personen, irgendwie ein evangelischer und katholischer Vertreter, wo ich sage, das ist für mich nicht Ökumene, das ist Teilökumene, aber Ökumene umfasst mehr, nämlich den ganzen Kosmos der verschiedenen Ostkirchen, die auch gerade in großen Städten wie München, Berlin und Hamburg auch alle da präsent sind. Also ich finde es noch weniger unentschuldbar, weil die Leute sind vor Ort. Ich glaube, es gibt irgendwie... Aber wir können weitergehen in der Europäischen Union. Wir haben mit Zypern, Griechenland, Rumänien, Bulgarien 4 Vollmitglieder der EU, die mehrheitlich orthodox geprägt sind. Aber irgendwie hat das Gefühl, dass es wird irgendwie alles ausgeklammert. Und auch wenn man von den Zahlen sich anschaut, also ich meine, der Lutherische Weltbund hat, glaube, wenn man wohlwollend rechnet, so 75 Millionen Gläubige, die er repräsentiert. Ja, allein die russische orthodoxe Kirche kommt da weit darüber hinaus. Also das heißt, auch zahlenmäßig ist einfach die Lutheraner, die jetzt dann quasi nächstes Jahr auch sehr stark im Fokus stehen, einfach auch wenig. Also da gibt es auf jeden Fall eine sehr verzerrte Warnung. Ich habe das Gefühl, als Erklärung, die Evangelischen sind uns kulturell näher. Das ist halt eben der Nachbar, das ist eben der Klassenkamerad, das ist eben der Ehepartner, das ist irgendwie stärker verwoben. Diese Ostkirchen gelten, glaube ich, immer noch so als irgendwie diese fremden, merkwürdigen Wesen, wo man auch gern hört, die brauchen erstmal eine Aufklärung und so. Und da ist oft auch so ein gewisser arroganter Ton da. Naja, das sind so ein bisschen, ja, diese merkwürdigen Gestalten da. Und da würde ich mir wünschen, einfach mehr Neugier und auch ein bisschen mehr Demut gegenüber diesem reichen Erbe dieser Kirchen, die unter ganz anderen Umständen Christentum leben müssen, als wir das, sag mal, bequem in Deutschland tun können.
Damit deuten Sie vielleicht schon an, Sie kommen oder leben in Jerusalem im Nahen Osten, der sehr spannungsreich ist, gerade in den letzten Jahren. Christen leben dort oft unter schwierigsten Bedingungen, werden unterdrückt, werden verfolgt. Und das sind Christen ganz überwiegend der orientalischen Konfessionen, der orientalisch-orthodoxen Konfessionen. Wie fließen diese Erfahrungen von Ihnen in diese Kommission zum Beispiel ein?
Sie sind natürlich auch Thema und es gibt so einen Punkt und da freue ich mich, dass Kardinal Koch, der jetzige Präsident des Päpstlichen Einheitsrates, das auch immer wieder bringt, wo wir als junge Kommission auch da nochmal stärker gesagt haben, es gibt eigentlich so eine Art, keiner konnte es, Ökumene des Blutes. Ich würde das so nennen, es gibt eine Ökumene der Feinde, die eigentlich aufhorchen lassen müsste. Weil wenn wir sehen, sei es jetzt, was sogenannte Daesh, islamischer Staat macht, denen ist egal, wenn sie einen Christen hinrichten, ob der syrisch-katholisch, syrisch-orthodox, chaldäisch oder römisch-katholisch ist. Ähnliches erleben wir jetzt im Heiligen Land, eben sowohl die Domizio wie die Tapka hatte ja Brandanschläge, wir haben immer wieder Graffitis, Tod den Christen, in dem Fall jetzt mal von jüdischen Radikalen, eine sehr kleine Gruppe, denen ist auch relativ egal, ob sie da jetzt einen griechisch-orthodoxen, armenischen oder einen römisch-katholischen Friedhof mit Tod den Christen beschmieren. Das heißt, wenn man sieht, die Feinde des Christentums sind eigentlich ökumenisch weiter als wir, weil sie sagen, das sind Christen. Und machen konfessionell keinen Unterschied. Und die Frage ist tatsächlich, und die muss man so dramatisch stellen, wie kann es sein, dass wir schon gemeinsam für Christus Zeugnis ablegen können, eventuell sogar gemeinsam für Christus Blut vergießen, aber noch nicht gemeinsam zum Altar treten können. Das heißt, die Ökumene, das, was wir tun, das Ringen um die Einheit, das ist nicht sowas nach Feierabend, ach so nett, so nice to have, wäre ja schön, wenn wir eine Kirche sind, sondern eigentlich eine drängende Frage. Und wirklich, also eigentlich ist es auch ein Skandal, nur irgendwie man hat das Gefühl, kaum einer ist noch skandalisiert. Und ich würde sagen, es ist gar schon eine Sünde, dass Kirchen wirklich getrennt sind und dass wirklich ja der Leib Christi zerrissen ist.
Wie geht es weiter in der katholisch-orthodoxen Ökumene? Dieser Frage widmen wir uns heute bei Weltkirche aktuell. Berthold Pelster befragt hierzu Pater Dr. Nikodemus Schnabel aus der Domitio-Abtei in Jerusalem.
Nun gab es am 12. Februar 2016 ein wirklich historisch zu nennendes Treffen Papst Franziskus hat sich auf Kuba mit dem Patriarchen der russisch-orthodoxen Kirche getroffen, mit Patriarch Kirill, ein Meilenstein der Ökumene, so konnte man häufiger lesen. Bei diesem Treffen spielte ja die Christenverfolgung gerade im Nahen Osten auch eine sehr zentrale Rolle. War das also sozusagen ein Eisbrecher? Wurde da das Eis gebrochen? Denn dieses Treffen zwischen Papst und Patriarchen hat Jahrzehnte darauf gewartet und es wurde nie möglich.
Also ich denke tatsächlich, dass gewisse Weltlagen, die wir gerade haben, durchaus der Ökumene förderlich sind. Also ich meine, ich erlebe das jetzt auch gerade in Jerusalem. Es wird ja oft so genussvoll erzählt, die prügelnden Mönche in der Grabeskirche. Das sind uralte Kamellen, das ist schon seit Jahrzehnten nicht passiert, weil die Christen auch gerade im Heiligen Land, wir verschiedene Konfessionen erleben, wenn wir jetzt noch anfangen, untereinander unsere Unterschiede zu zelebrieren, dann machen wir uns nur noch lächerlich vor der Welt. Und die Welt will jetzt, dass wir mit einer Stimme sprechen. Und gerade was in Syrien, Irak passiert, da müssen wir wirklich als Christen auch mit einer Stimme sprechen. Auch im Sinne aller, das sind ja nicht nur die Christen, sondern alle, die wirklich da leiden unter diesem Terrorregime. Das denke ich, ja, manchmal ist es ja wirklich so, dass gewisse negative Ereignisse dann noch positive Effekte zollen. Und ich glaube, manche auch überlegen, was ist Eitelkeit und was ist jetzt wirklich dran und ob wir nicht einfach über den Schatten springen. Was ich spannend fand an dem Treffen, ich glaube, das muss man auch nochmal sagen, um Franziskus auch nochmal einzuordnen. Mich freut das sehr, weil Franziskus ist jemand, der nochmal belebt, was wir früher in der Ökumene hatten. Wir haben ja, was die Ost-West-Ökumene betrifft, so mehrere Phasen. Man spricht von dem Dialog der Liebe. Der fing an, kann man sagen, schon 1958 mit dem Tod von Pius XII., das Beileidstelegramm vom damals ökumenischen Patriarchen von Konstantinopel, hat dann unter Johannes dem 23. einen richtigen Aufschwung genommen. Der war ja lange Nuntius in Konstantinopel, also Istanbul, hatte da eh schon eine gewisse Sensibilität. Dann der Höhepunkt der Papst Paul VI., eben der gemeinsame Besuch in Jerusalem mit Athenagoras da, die Umarmung, Austausch der Geschenke. Da ist und natürlich am Ende des Zweiten Vatikanums wirklich das sozusagen in dem Vergessen anheimgeben der ja, Exkommunikation von 1054. Das war eine Sache, da ging es sehr stark um diese, sage ich mal, guten Bilder, um diese Good Vibrations, würde man Englisch sagen. Eigentlich, dass die Leute vorm Fernseher saßen und dachten, wow, schau mal, die können sich umarmen, die können gemeinsam irgendwie für Christus Zeugnis ablegen. Das war eine ganz, ganz starke Sache, eigentlich starke Gesten. Dann hat man gesagt, so, jetzt mussten wir aber auch mal dicke Bretter bohren. Dann kam der Dialog der Wahrheit mit 1979, fing der an, wo man gesagt hat, wir müssen jetzt wirklich uns hinsetzen, Dokumente und uns annähern theologisch. Und dieser Dialog der Wahrheit, der erstmal sehr gut ging, dann kam leider eben 1990, oder zum Glück, also ich bin froh darum, aber für die Ökumene war es eine Herausforderung 1990, der Zusammenbruch des Kommunismus, weil dann auf einmal kamen die katholischen Ostkirchen wieder aus den Katakomben, gerade Ukraine, Rumänien sind zwei sehr bekannte Beispiele, was die Orthodoxen als sehr problematisch erlebt haben, die sagten, oh, jetzt ist wieder der Uniatismus, eben dieses Schimpfwort, also da war sehr dramatisch, da war auch sehr viel stark Sand im Getriebe, das hat man überwinden können, 1993 hat man den Uniatismus verurteilt und so weiter, wie gesagt, und seit 2007, dem Dokument von Ravenna, hat man das Gefühl, wir sind in so einem bisschen Sackgasse. Weil jetzt kommen langsam die Themen, wo es auch wehtut. Wo man sich nicht nur gegenseitig sagt, du glaubst das, wir glauben dasselbe, du glaubst das, da stimmen wir dir auch zu. Sondern jetzt kommen eben auch die Unterschiede. Also gerade die Frage von Primat zum Beispiel, Synodalität. Und was Papst Franziskus eigentlich jetzt genial macht, dass er sagt, gut, wir halten uns jetzt nicht in der Sackgasse auf, sondern wir beleben den Dialog, der ja nie zu Ende war, den Dialog der Liebe wieder mit starken Gesten. Das war in Jerusalem, wo er mit Bartholomäus zusammengetroffen ist, eben dieses 50-Jahr-Jubiläum dran erinnern. Und das hat er jetzt auch genial gemacht mit Kirill, zu sagen, egal, das Dokument an sich, da hat man gesagt, das wird keiner mehr, das ist ja, sagt, das will ich auch nicht überbewerten, sondern was wichtig war, war die Umarmung. Zu zeigen, Kirill und ich, wir können gemeinsam vor die Kamera gehen und wir können der Welt zeigen, wir können gemeinsam Zeugnis ablegen.
Glauben Sie, dass sich solche Begegnungen wiederholen könnten? Hat Papst Franziskus jetzt möglicherweise einen guten Draht zum Oberhaupt der immerhin größten orthodoxen Kirche, der russischen orthodoxen Kirche?
Absolut. Also ich meine, wir haben das auch, um das dann noch auch noch nachzutragen, mit Lesbos hat er auch gezeigt, mit der quasi griechischsprachigen Orthodoxie, wo er das ja schon visionär genug, den Erzbischof von Athen, Hieronymus II. Und eben den ökumenischen Patriarchen zusammen auf Lesbos gebracht hat. Gerade Lesbos, diese kirchenpolitisch schwierige Insel, für die sowohl der ökumenische Patriarch geistig zuständig ist, aber administrativ der Erzbischof von Athen. Das heißt, das war schon ein starkes Zeichen. Ich habe fast ein bisschen das Gefühl, wir können auch weitergehen mit Tawadros, dem koptischen Papst. Auch da gibt es ja enge Verbindungen zwischen dem römischen Papst, dem koptischen Papst gerade. Ich glaube, Franziskus schafft das sehr, sehr gut. Und ich habe beinahe das Gefühl, Kirill wollte jetzt nicht außen vor stehen. Also nach dem Motto, jeder geht beim Papst ein und aus und er will sozusagen jetzt da auch eben um seine Bedeutung klar zu machen. Er ist eben auch jemand, der auch mit diesem Papst zusammen eben ein Zeichen setzen will. Und ich glaube, und das ist übrigens, was wir als junge Kommission auch machen von unserer Arbeit, dass wir genau überlegen, wie kann Ökumene weitergehen. Und ein ganz starker Punkt, wir haben auch kleine Unterkommissionen dieser Kommission, ist genau dieses Herausstellen. Wir brauchen wieder, glaube ich, die starken Gesten.
Wir müssen noch ganz kurz ansprechen, das sogenannte panorthodoxe Konzil der orthodoxen Kirchen, das im Juni stattgefunden hat. 4 orthodoxe Kirchen, darunter auch die russisch-orthodoxe Kirche, sind diesem Konzil ferngeblieben. Zeigt das nicht ein bisschen die innere Zerrissenheit der orthodoxen Kirchen untereinander? Und welche Folgen hat das für die katholisch-orthodoxe Ökumene?
Ja, was natürlich jetzt, sag ich mal, ein schmerzhaftes Thema gerade. Also ich denke, wir werden auch im Oktober, also wir werden dieses Jahr uns auch wieder treffen als junge Kommission und werden genau wahrscheinlich auch darüber genau reden, über die panorthodoxe Synode, wie wir sie wahrgenommen haben, was es auch für unsere junge Kommission bedeutet. Es ist ein bisschen natürlich eine vergebene Chance, dass man sagt, die orthodoxe Kirche im Singular hätte sich wirklich zeigen können der Welt als eine starke Stimme. Jetzt sozusagen, natürlich, ich bin dankbar, dass die Synode stattgefunden hat, das auf jeden Fall. Also ich glaube, weil der Verlauf war gut, gerade auch die Schlusserklärung, die ja nicht vorbereitet war schon seit Jahren. Ich denke, das war schon mal ein gutes Zeichen. Und was man ja hört, was manche orthodoxe Kirchen sagen und auch was man hört vom Einheitssekretariat in Rom, man kann das ja elegant so sehen, dass man sagt, wie beim Zweiten Vatikanum auch, das war jetzt die erste Session einer Synode, die jetzt noch nicht abgeschlossen ist. Das war quasi eine Auftaktveranstaltung, wo man sich auch sehr elegant noch später einklinken kann. Das heißt, die Brücken sind nicht abgerissen zu den ferngebliebenen Kirchen. Aber natürlich, das, was Kardinal Koch auch immer wieder sagt, das ist natürlich auch eine Herausforderung für die Ökumene zwischen katholischen und orthodoxen, wenn die Orthodoxen selbst nicht in der Lage sind, mit einer Stimme zu sprechen. Das erschwert es für uns auch, ja.
Das gibt Anlass zu etwas Pessimismus. Ihre Kommission von jungen orthodoxen und katholischen Theologen und Theologinnen gibt Anlass zur Hoffnung, dass die Ökumene weitergehen wird. Dafür Gottes Segen, Pater Nikodemus. Viel Erfolg für Ihre weitere theologische Arbeit.
Ich danke Ihnen.
Das war Weltkirche aktuell über den Stand der katholisch-orthodoxen Ökumene, über eine Aktion, die diesen Dialog fördern will, sprach Berthold Pelster heute mit Pater Dr. Nikodemus Schnabel aus der Dormitio-Abtei in Jerusalem. Mehr zum Thema Ökumene erfahren Sie in einem gleichnamigen Glaubenskompass von Kirche in Not. Das Faltblatt ist beim Hilfswerk für 20 Cent zu bestellen. Wenden Sie sich bitte einfach an Ihr Kirche in Not Landesbüro. Das war's für heute. Ich bin Volker Niggewöhner. Ihnen allen noch einen frohen und gesegneten Sonntag.